ermöglicht durch Ihre Unterstützung. Vielen Dank.
Personen und Perspektiven. Bastian Barucker im Gespräch.
Herzlich willkommen, Dr. Piers Robinson. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind und sich Zeit für ein Gespräch nehmen.
Danke, schön hier zu sein.
Ich möchte Sie dem Publikum vorstellen. Sie sind Politikwissenschaftler und derzeit Co-Direktor der Organisation für Propagandastudien, Mitherausgeber von Propaganda in Fokus sowie Forschungsleiter und Vorstandsmitglied des International Center for 9/11 Justice. Sie haben also offensichtlich viel mit Propaganda zu tun. Und das ist auch das Thema, mit dem ich mich sehr gern befassen würde. Ich möchte mich auf die Corona-Reaktion konzentrieren, aber nicht ausschließlich. Ich möchte mit diesem Begriff Propaganda oder der Verwendung von Propaganda beginnen, denn die meisten Leute, mit denen ich spreche, würden grundsätzlich den Einsatz von Propaganda in unseren westlichen, liberalen, freien Demokratien leugnen. Die würden sagen, wir haben diese Dinge aufgegeben und nur schlechte Regimes betreiben Propaganda. Würden Sie auf Basis Ihrer Untersuchungen sagen, dass selbst in unseren westlichen liberalen Demokratien ständig Propaganda stattfindet? Und das ganz umfassend oder in welchem Ausmaß?
Auf jeden Fall. Propaganda ist ein Kernmerkmal liberaler Demokratien. Einer der Gründe, warum Propaganda aus dem Bewusstsein in liberalen Demokratien sozusagen gelöscht wurde, ist dieser, dass sie im 20. Jahrhundert im Wesentlichen umbenannt wurde, und zwar von Eddie Bernays, einem der führenden Theoretiker und Denker in Bezug auf Propaganda. Er benannte sie in Public Relations um. Und ich glaube, der genaue Ausdruck lautet, er sagte, die Deutschen hätten dem Begriff der Propaganda einen schlechten Ruf verschafft, weil sie im Ersten Weltkrieg so eingesetzt oder ausgenutzt hätten. Man musste also einen neuen Namen dafür finden. Und der Name war Beratung für Öffentlichkeitsarbeit. Im Wesentlichen denken die Menschen im Westen also über Öffentlichkeitsarbeit nach, über strategische Kommunikation oder politische Kommunikation. Die tatsächliche, objektive Geschichte dieser Aktivitäten wurde historisch als Propaganda bezeichnet. Es geht darum, Menschen zu überzeugen und zu manipulieren. Und so wurde es im Wesentlichen aus unserem Denken verbannt. Und natürlich, wie Sie bereits sagten, damit in Verbindung gebracht, dass Propaganda etwas ist, was autoritäre Staaten tun, wie die Sowjetunion etwa. Etwas, das man vielleicht in Kriegszeiten in der Geschichte sieht, im Ersten und Zweiten Weltkrieg, in Situationen totalen Krieges und so weiter. Aber es ist nichts, was hier passiert. Es ist also im Hinblick auf das Verständnis der Menschen völlig an den Rand gedrängt worden. Aber die Realität ist, dass Public Relations, eine der größten Industrien im Westen, aus der Propaganda entstanden sind. Und Propaganda hat eine tiefere historische Bedeutung. Der Begriff stammt aus dem Vatikan und bezog sich auf die Verbreitung des katholischen Glaubens, okay? Es geht also um Überzeugungsarbeit. Es gibt eine Denkschule, die besagt, dass jede Form der Überzeugung Propaganda ist. Es geht nur darum, Ideen zu verbreiten. Aber zumindest im 20. Jahrhundert war das allgemeine Verständnis von Propaganda, dass es sich nicht nur um Überzeugung, sondern auch um Manipulation handelt. Man bringt Menschen dazu, sich auf eine bestimmte Weise zu verhalten oder bestimmte Dinge zu glauben, ohne dass sie damit einverstanden sind. Man könnte also Menschen täuschen oder ihnen Anreize geben, Bestechung, oder man zwingt Menschen vielleicht sogar, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten. Es handelt sich also in erster Linie um ein manipulatives Phänomen. Aber es ist ein Kernmerkmal westlicher liberaler Demokratien. Es existiert schon das ganze 20. Jahrhundert hindurch. Und natürlich sahen Denker wie Laswell und Eddie Bernays es im frühen 20. Jahrhundert als positives Element der Demokratie. Sie glaubten nicht an eine vollständige Demokratie. Öffentlichkeiten mussten gelenkt werden und so weiter. Man brauchte die intelligente Manipulation des Geistes, wie Eddie Bernays es beschrieb. Und es ist im Wesentlichen eine elitäre Interpretation von Demokratie. Demokratie ist okay, aber man muss auch die Bevölkerung kontrollieren, damit sie funktioniert. Und um das zu tun, muss man die Menschen manipulieren. Man muss sie dazu drängen und überreden, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten. Es ist also ein wesentlicher Bestandteil des Funktionierens der Demokratie, so die Überlegung. Aber wir verfügen heute über riesige Industrien, die den gesamten Westen beherrschen. Wir sehen das im Bereich der Kriegsführung. Und natürlich haben wir im Zusammenhang mit Covid-19 massenhaft Propaganda im Zusammenhang mit der angeblichen Gesundheitskrise erlebt.
Die Frage, die mir in den Sinn kommt, ist, Wenn die meisten Menschen dem nicht zustimmen, muss es doch einen Weg geben, die Manipulation, von der Sie gesprochen haben, vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Wie funktioniert das? Wie kann man den meisten Menschen verheimlichen, dass hier tatsächlich Manipulationspropaganda betrieben wird? Wie kann man das verbergen?
Nun, zunächst einmal nennt man es anders. Man nennt es Öffentlichkeitsarbeit. Man kreiert diese sehr beschönigten Begriffe und so weiter. Aber ich denke, es gibt eine andere Art und Weise, wie Propaganda funktioniert und die Leute dazu bringt, das zu glauben, was man ihnen erzählt, weil sie sich dieser Prozesse einfach nicht bewusst sind. Sie sind sich des Ausmaßes der absichtlichen Manipulation von Informationen innerhalb der Regierung nicht bewusst. Diese Dinge müssen also hinter verschlossenen Türen geschehen. Und so hören die Menschen einfach einem Minister zu oder einer Pressemitteilung und sie denken, naja, die Regierung sagt mir einfach, wie die Welt ist. Sie berichten mir von der neuesten Gesundheitskrise oder Umweltproblemen und so weiter. Und sie spiegelt nur wieder, was die Wissenschaft ihnen sagt oder was ihre Experten ihnen sagen. Aber in Wirklichkeit, ein Schlüsselmoment gewissermaßen für mich als Forscher, als Akademiker war, als ich die Geheimdienstinformationen rund um die Invasion des Irak im Jahr 2023 betrachtete. Und lange Zeit war mir sehr bewusst, dass die Behauptungen und Aussagen, die Aussagen, die sie machten, falsch waren. Aber ich dachte, vielleicht haben sie einen Fehler gemacht. Vielleicht hat ihnen ihr Geheimdienst etwas anderes erzählt. Doch in den Jahren nach der Invasion des Irak gab es in Großbritannien viele Untersuchungen, die Chilcot-Untersuchung, die Hutton-Untersuchung, und viele Informationen gelangten an die Öffentlichkeit. Und die zeigten tatsächlich alle Entscheidungen, die innerhalb des britischen Regierungsapparats getroffen wurden, um den Irak darzustellen als glaubwürdige Bedrohung in Bezug auf Waffen und Massenvernichtung. Und wenn man all diese Dokumente durchgeht, dann geht es zurück bis zum Jahr vor der Invasion des Irak. Und da sieht man tatsächlich die Sprache der Beamten, die über die Notwendigkeit sprechen, bestimmte Fakten zu verschleiern, die für die Position der Regierung ungünstig waren und so weiter. Mit Leuten aus den Geheimdiensten, die Spin-Doktoren, alle in viele, viele Treffen involviert. Und dann wird einem plötzlich klar, wie stark die Informationsmanipulation hier ist. Um in Bezug auf die britische Bevölkerung nur einen einfachen Punkt zu machen. Die Öffentlichkeit behauptet, der Irak stelle eine glaubwürdige Bedrohung durch Massenvernichtungswaffen dar, was natürlich nicht der Fall war. Und sie wussten, dass dies nicht der Fall war. Ich denke, eine der Funktionsweisen besteht darin, sicherzustellen, dass diese Prozesse für die Öffentlichkeit im Wesentlichen undurchsichtig und intransparent sind. Die Leute sehen nicht, was vor sich geht. Sie sehen nur die Behauptungen, die scheinbar autoritativen, aber sie sehen nicht die Netzwerke und die Strukturen dahinter, die bestehen, um diese Informationen zu kreieren.
Und das ist im Grunde ein fast perfekter Einstieg in das Thema Corona, auf das ich später noch eingehen werde, denn hier in diesem Raum haben wir Protokolle und Daten veröffentlicht, die genau das zeigen, worüber Sie gesprochen haben. Darauf werde ich später noch eingehen. Sie haben jetzt über den Irakkrieg gesprochen. Ich glaube, da gab es auch diesen Moment, als Colin Powell dieses weiße Pulver zeigte. Ich denke, das war Teil der Geschichte. Aber gab es neben dem Irakkrieg noch andere prominente Beispiele für Propaganda, die Sie nennen würden? Die wirklich wichtig oder offensichtlich waren oder die sie vielleicht bewegt haben oder bei denen ihnen klar wurde, oh, das sind wirklich wichtige Propagandamomente der letzten Jahre oder Jahrzehnte.
Nun, der Irakkrieg war sicherlich sehr wichtig, auch weil ich mich damals intensiv mit diesem Thema beschäftigt habe. Ich habe mich also in viele Details vertieft. Ich glaube, es gab auch andere Momente in meiner Zeit. Als ich beispielsweise an der Universität Manchester arbeitete, wurde ich mir der Probleme rund um das Attentat auf John F. Kennedy bewusster. Lange Zeit hatte ich es verdrängt, weil ich dachte, das sei eine verrückte Verschwörungstheorie und so weiter, und man achtet nicht darauf. Doch dann wurde mir klar, dass es viele Beweise und Forschungsergebnisse gab, die zeigten, dass die offiziellen Behauptungen über Harvey Oswald, den Einzeltäter und so weiter, einfach nicht stimmten. Und ich glaube, etwa 2012 war ich mit der Literatur vertraut genug, um zu erkennen, dass die offizielle Version nicht stimmt. Und das war wichtig, weil es mir sehr deutlich machte, dass wir in Bezug auf den Irak und die Massenvernichtungswaffen einer Täuschung unterliegen. Eine Regierung hat also gelogen, um uns in den Krieg zu führen, was für viele Wissenschaftler der internationalen Beziehungen vielleicht nicht so überraschend ist. Regierungen lügen, wie Mearsheimer sagt. Aber im Fall von JFK war das etwas anderes. Denn hier hat eine Regierung tatsächlich gelogen und getäuscht im Zusammenhang mit der Ermordung eines Präsidenten. Größer geht es politisch nicht. Das war ein wichtiger Moment, in dem mir bewusst wurde, dass Regierungen tatsächlich bereit sind, solche schädlichen Handlungen oder Angriffe zu begehen. Staatsverbrechen gegen die Demokratie, wie Lancer Haven Smith sie beschreibt, gegen unser eigenes System. Und natürlich strotzt es hier nur so vor Propaganda. Die Ereignisse selbst sind im Wesentlichen Propagandaereignisse, wie wir bei Covid-19 und so weiter besprechen werden. Die Erkenntnis der Realität des JFK-Falls, beziehungsweise wie es beweismäßig aussah, was tatsächlich passiert war, hat mir, glaube ich, die Tür geöffnet zu verstehen, wir haben ein Problem mit der übergriffigen PR-Industrie, also Propaganda, aber auch mit Staatsverbrechen gegen die Demokratie. Wir haben Probleme mit schändlichen, illegalen Aktionen unserer eigenen Regierungen gegen uns, gegen unsere Demokratien und so weiter. Nicht nur, um Krieg gegen ein anderes Land zu führen. Ich glaube, das war für mich ein großer Augenöffner. Und ich glaube, es hat mir den Weg geebnet, kritischer über den 11. September nachzudenken zum Beispiel. Als dann Covid-19 ausbrach, konnte ich alle Warnzeichen erkennen. Sie waren für mich von Anfang an sehr deutlich.
Und als Sie diese Ereignisse als Forscher, als Wissenschaftler untersuchten, gab es da schon Drohungen oder Anschuldigungen, als Sie zum Beispiel den Irakkrieg an der Universität untersuchten, wenn ich das richtig verstehe? Ja, genau, denn Sie vertiefen sich tatsächlich in diese Ereignisse und vielleicht sollten Sie das nicht, weil die Leute diese Geschichte nicht hören wollen. War das ein Problem?
Ja, nun, es wird langsam problematisch, denn Propaganda hat viele Facetten. Und ich kann Ihre Frage, warum die Leute ihr Glauben schenken, nur sehr knapp beantworten. Aber die Wissenschaft selbst ist in Propaganda verstrickt, in deren Produktion und auch durch eingebettete Propagandisten. Es gibt also Akteure, die Informationen manipulieren und verfälschen und in verschiedenen Bereichen agieren. Und innerhalb der Wissenschaft, ich meine, wenn man mal einen Moment außen vor bleibt, gibt es diese gewisse Vorstellung und diesen Diskurs rund um Verschwörungstheorien.
Genau.
Und natürlich ist die Wissenschaft als Disziplin tendenziell sehr risikoscheu und sehr hierarchisch und so weiter. Also was dort passiert ist, dass jeder, der als jemand wahrgenommen wird, der über besonders kontroverse Themen spricht, die möglicherweise schlechte Schlagzeilen machen, einen kalten Wind zu spüren bekommt. Nun, ich habe das anfangs nicht verstanden, als ich mich mit der Irak-Invasion beschäftigte, aber 2002 bemerkte ich es, als ich eine Sonderausgabe der Review of International Studies herausgab. Darin ging es um Noam Chomsky und seine Marginalisierung in der internationalen Beziehungsforschung. Wir sagten, schaut mal, Chomsky hat doch recht in Bezug auf die Medienvoreingenommenheit, in Bezug auf die Propaganda im Westen. Und wir sollten seinen Beitrag zur internationalen Beziehungsforschung ernst nehmen. Also machten wir eine große Sonderausgabe dazu, die 2002 erschien. Und zu diesem Zeitpunkt bemerkte ich, dass mich einige Kollegen in meinem Umfeld warnten. Ich erinnere mich noch genau an einen hochrangigen Professor, der mich warnte, das ist eine sehr gute Sonderausgabe, ich bin froh, dass Sie das sagen, denn es ist wichtig, dass Sie darauf hinweisen, dass Chomsky ungerechterweise marginalisiert wird und so weiter. Ich weiß, dass Chomsky heute wegen Covid-19 Fragen zu ihm hat. Aber es geht um die Außenpolitik im Jahr 2002. Und er sagte, dass es irgendwann eine Reaktion darauf geben würde. Ich würde Druck und Widerstand zu spüren bekommen. Als junger Akademiker, sozusagen am Anfang meiner Karriere, der über eine Beförderung nachdachte und weiterkommen wollte, wurde mir sehr, sehr deutlich signalisiert, dass es gut ist, dass ich hier in dieser Sonderausgabe die Wahrheit gesagt habe, aber es würde irgendwann eine Reaktion geben. Ich bekam also das Gefühl, okay, ich bewege mich also hier in einem Gebiet, in dem es im Wesentlichen um politische Korruption, Betrug und so weiter geht. Ich bewege mich in einem Gebiet, in dem mein Weg schwieriger werden wird.
Mm.
Aber ich schaffte es, immer weiter aufzusteigen und bekam eine ordentliche Professur in Sheffield. Ich glaube, das wurde am deutlichsten, als ich anfangs etwas über den 11. September sagte. Und was ich zum 11. September sagte, war Folgendes. Ich bezog mich in einem Tweet auf eine Studie von Professor Halsey von der Alaska Fairbanks University über die Zerstörung von Gebäude 7, dem dritten Gebäude, das am 11. September einstürzte.
Das nicht von einem Flugzeug getroffen wurde.
Es wurde eben nicht von einem Flugzeug getroffen, ja. Ich habe das einfach in einem Tweet erwähnt und jemandem gesagt, ich warte lieber das Ergebnis von Halseys Studie ab, bevor ich über Gebäude 7 urteile. Und fast sofort griff mich Oliver Cam von der Londoner Times, ein bekannter Kolumnist, über soziale Medien an, über Twitter, über X, wie es jetzt heißt. Er war sehr fordernd und ich habe einen Screenshot davon gemacht. Und das wird irgendwann die Grundlage für einen Artikel bilden. Dieser Mann ist übrigens sehr prozessfreudig, falls Sie sich das fragen. Und er verlangte die Leselisten meiner Kurse, die ich in Sheffield besprochen hatte, für den Fall, dass ich meinen Studenten diese 9-11-Truther-Theorie aufdrängen wollte. Absolut erstaunlich. Da wurde mir klar, okay, das ist interessant. Ich sage also etwas in den sozialen Medien und schon greift mich ein Kolumnist der Londoner Times an. Aber er kopiert es an meiner Universität. Und ich glaube, an diesem Punkt beginnt man, den kalten Wind im akademischen Umfeld etwas stärker zu spüren. Die Leute beginnen zu merken, dass man zu einem Thema Fragen hat, völlig berechtigt. Und man beginnt zu denken, okay, vielleicht wird mein Weg auf diesem Weg immer schwieriger. Das war so um 2015, 2016. Aber dann, um es mit einem Sprichwort zu sagen, war 2018 die Kacke am Dampfen, als ich mit einer Gruppe von Akademikern zum Thema Syrien arbeitete. Wir stolperten quasi über eine Operation des MI6 im Zusammenhang mit mutmaßlichen Chemieangriffen. Und wir waren auf der Titelseite der Londoner Times. Wir wurden angegriffen. Im akademischen Umfeld wurden mir Fragen gestellt. Und von da an war mein Leben von vielen Angriffen geprägt. Viele Leute innerhalb der Akademie unterstützen mich immer noch, aber es gibt immer noch viele Angriffe. Angriffe in den Medien und so weiter. 10 Unternehmen, die Wikipedia-Seiten bearbeiteten und so weiter. Und da habe ich mit aller Wucht gespürt, was einem als Wissenschaftler widerfährt, wenn man mit einer Macht konfrontiert wird, die etwas zu verbergen hat. In diesem Fall war es die Frage der Chemiewaffen in Syrien. Aber natürlich waren auch viele andere Wissenschaftler im Zusammenhang mit dem 11. September, mit der JFK-Forschung und Covid-19 Opfer ähnlicher Verleumdungskampagnen und Diskreditierungsversuche und so weiter. Und ja, ich glaube, für mich ist es mit der Zeit immer intensiver geworden. Im Grunde sind es Versuche, einen einfach zum Schweigen zu bringen und einen davon abzuhalten, über die Dinge zu sprechen, von denen man denkt, dass darüber gesprochen werden sollte.
Nur ein paar kurze Fragen von mir, denn wenn ich mich recht erinnere, entstand der Begriff Verschwörungstheoretiker im Zusammenhang mit der Ermordung von John F. Kennedy. Stimmt das?
Ja, ich meine, es ist eine sehr interessante Geschichte. Lancer Haven Smiths Arbeit dazu ist bahnbrechend. Okay, zunächst einmal, Verschwörung ist ein juristischer Begriff, um das klarzustellen. Wir verfolgen Leute wegen Verschwörung zum Mord und so weiter. Es ist also ein Fachbegriff. Aber Sie haben recht. Aus den 1960er Jahren gibt es ein berühmtes CIA-Memo. Ich glaube, daran geht es darum, mit den Meinungsverschiedenheiten international zum JFK-Attentat umzugehen. Eine empfohlene Strategie war, im Grunde jeden, der Fragen aufwirft, als Verschwörungstheoretiker auszuklammern.
Genau.
Es wurde gewissermaßen ein juristischer Begriff verwendet und daraus ein abwertender Begriff gemacht, um zu suggerieren, dass es sich lediglich um eine Theorie handelt. Es gibt keine Beweise, es ist eine Verschwörung. Und natürlich war das mit diesem etwas verrückten Nimbus verbunden. Verrückte Ideen und so weiter. Es ist eine pathologische Sache. Menschen, die an Verschwörungstheorien denken, sind paranoid. Und so wurde der Begriff Verschwörungstheorie mit dieser Last behängt. Und das, wie Sie richtig sagen, wird effektiv als Waffe eingesetzt. Man sieht einen starken Anstieg der Verwendung des Begriffs Verschwörungstheorie in der Berichterstattung der Mainstream-Medien. Und ja, zu diesem Zeitpunkt war es sozusagen eine Propagandawaffe, um die Leute zum Schweigen zu bringen. Man stellt also eine ernsthafte Frage nach Macht, wirft Fragen zu möglicherweise kriminellen Handlungen mit unterschiedlicher Absicht auf und wird beschuldigt, ein Verschwörungstheoretiker zu sein, eine Reihe verrückter, abgedrehter, nicht offensichtlicher Behauptungen aufzustellen und so weiter.
Und Jahrzehnte später funktioniert es immer noch. Das finde ich erstaunlich.
Immer noch, aber natürlich. Ich meine, und einer meiner Kollegen, der amerikanische Professor Mark Crispin Miller, würde behaupten, dass es heute weniger verbreitet ist. Ja, mehr Menschen sind sich dessen bewusst. Ja, und ich denke, da steckt wahrscheinlich eine Geschichte dahinter, was den Aufstieg der Terminologie von Fake News und Desinformation angeht, die derzeit natürlich einen Großteil der Forschung und Wissenschaft dominiert. Desinformation und so weiter. Das war also die Erkenntnis, dass der Begriff der Verschwörungstheorie nicht mehr funktioniert. Also nennen wir es anders. Desinformation. Also die gleiche Strategie, wie schon Eddie Bernays erkannte, dass Propaganda einen schlechten Ruf hat. Ja, also benennen wir es um. Man benennt es einfach um. Ich denke, Desinformation hat weniger Anklang gefunden als früher. Aber den Begriff gibt's immer noch und er wird immer noch verwendet. Und er ist in gewisser Weise immer noch die Standardlösung für einen Politiker, der einer Sache beschuldigt wird. Er oder sie wird sagen, oh, das sind nur Verschwörungstheorien.
Es ist komisch. Ich glaube, 2 Tage oder 1 Tag vor dem ersten deutschen Lockdown sagte, ich weiß nicht mehr genau, vielleicht war es der Gesundheitsminister. Glauben Sie nicht an diese Verschwörungstheorien über einen landesweiten Lockdown. Und tatsächlich 2 Tage später war es dann soweit. Aber bevor wir auf Corona eingehen, nur für das Publikum, Sie haben über Syrien und Chemiewaffen gesprochen. Nicht jeder ist damit vertraut. Wenn ich mich recht erinnere, hieß es, Assad habe sein eigenes Volk mit Chemiewaffen angegriffen. Können Sie vielleicht in 2 Sätzen beschreiben, was tatsächlich passiert ist?
Das ist eine Herausforderung. Nein, okay. Das große Ganze in der Chemiewaffenaffäre in Syrien ist, dass es sich um Propaganda handelt und dass Narrative konstruiert wurden, die auf realen Angriffen basieren, die aber von Oppositionsgruppen durchgeführt und dazu verwendet wurden, die syrische Regierung zu belasten. Und das ging sehr lange so. Ich habe das schließlich recherchiert. Und dann, irgendwann im Jahr 2019, deckten 2 Wissenschaftler der Organisation für das Verbot chemischer Waffen, die mit der Untersuchung dieser mutmaßlichen Angriffe beauftragt waren, die Korruption ihrer Ermittlungen auf. Sie sagten, die Ermittlungen seien korrumpiert worden, um mit dem Finger auf die syrische Regierung zu zeigen, obwohl die Schuld woanders lag. Damit bestätigten sie unsere Recherchen. In den letzten 5 Jahren habe ich mit José Bostani, dem ersten Generaldirektor der OPCW, Hans von Sponeck, dem ehemaligen stellvertretenden Generalsekretär der Vereinten Nationen, der wegen der Sanktionspolitik zurückgetreten ist, und Professor Richard Falk zusammengearbeitet, der die OPCW-Wissenschaftler und die Wahrheit über die Chemiewaffen in Syrien vertritt. Das ist also nur eine Kurzfassung, um den Leuten eine Vorstellung davon zu geben, dass dieses Thema noch immer aktuell ist, die darin verwickelten Personen und so weiter. Das war also nicht meine Art von verschwörungstheoretischer akademischer Denkweise. Es handelt sich um echte Wissenschaftler aus der Organisation für das Verbot chemischer Waffen, die im Grunde alles aufgedeckt haben. Aber ja, ich wurde in diesem Zusammenhang schon oft als Verschwörungstheoretiker beschuldigt. Selbst als die Wissenschaftler an die Öffentlichkeit gingen. Klar, ist das nicht immer noch eine Verschwörung, wenn Wissenschaftler sich geäußert haben?
Dann muss man prüfen, ob es sich noch um eine Verschwörungstheorie handelt oder ob sie bereits gültig ist, wenn man es nicht weiß. Und genau das bringt mich eigentlich auch zu Corona. Denn das Erste, was ich von Ihnen gelesen habe, fiel in die Kategorie, die wir Corona-Fehler nannten. Sie haben eine Arbeit mit dem Titel Panne oder Verschwörung veröffentlicht. Ich denke, Sie verstehen darin Corona als strukturelles Tiefenereignis. Dieser Begriff war mir neu, aber dann habe ich die Arbeit gelesen und das Konzept verstanden. Es wäre toll, wenn ich wüsste, was ein strukturelles Tiefenereignis ist. Wie wird es grob definiert?
Ja, ich denke, es gibt zwei Geschichten über Propaganda und Covid-19. Und ich denke, es gibt die Frage der frühen Propaganda und der Übertreibung und so weiter. Aber wir können sicherlich mit einem strukturellen Tiefenereignis beginnen. Dies bedeutet in gewisser Weise, Covid-19 auf einer viel tieferen Ebene im Hinblick auf Propaganda und so weiter zu betrachten. Beispielsweise, dass das Ereignis selbst Propaganda sei, dass es nicht wahr sei und so weiter. Das ist in Ordnung, aber was das strukturelle Tiefenereignis betrifft, so handelt es sich im Wesentlichen um eine Idee, über die Peter Dale Scott, ein amerikanischer Professor und Historiker, geschrieben hat. Er hatte zum Beispiel das Attentat auf JFK untersucht oder verschiedene Beispiele aus der US-Geschichte, aus der Politikgeschichte von im Wesentlichen schändlichen illegalen Aktivitäten. Und er fand den Begriff vom strukturellen Tiefenereignis, um die Idee zu erfassen, dass es Ereignisse gibt, die entweder von Akteuren des tiefen Staates angestiftet oder ganz gezielt ausgenutzt werden, also nicht von gewählten Amtsträgern, sondern von Leuten innerhalb des Regierungsapparats, des tiefen Staates, die Ereignisse anstiften oder ausnutzen, um umfassende strukturelle Veränderungen in einer Gesellschaft herbeizuführen. Als Beispiel hierfür nennt er die Ermordung von John F. Kennedy. Er sagt, dass eindeutig ruchlose Akteure des tiefen Staates an der Ermordung von JFK beteiligt waren. Es war nicht Lee Harvey Oswald, der als Einzeltäter die Tat begangen hat. Es war eher ein Ereignis, das sicherstellen sollte, dass die USA ihren Kurs im Kalten Krieg fortsetzen würden, dass es nicht zu der Umverteilung des Reichtums innerhalb der amerikanischen Gesellschaft kommen würde, die John F. Kennedy gefordert hatte. Scott wies kürzlich auf die Verbindung zu Israel und der israelischen Atombombenentwicklung hin, auf Kennedys Widerstand dagegen. Die Idee ist, dass es eine Vielzahl sehr mächtiger Akteure gab, die großes Interesse daran hatten, John F. Kennedy loszuwerden, weil sie die Struktur des Kalten Krieges und verschiedene damit verbundene außenpolitische Ziele aufrechterhalten wollten und in gewissem Sinne auch die Wirtschaftsstruktur innerhalb der USA, um diese intakt zu halten, den Status quo zu erhalten und so weiter. Das Attentat wird also zu einem strukturellen Tiefenereignis. Es wird von Akteuren des tiefen Staates ausgeführt. Es dient dazu, die Politik des Kalten Krieges aufrechtzuerhalten oder zu untermauern, die unser Leben über einen sehr langen Zeitraum geprägt hat. Sie und ich, als wir als Kinder des Kalten Krieges aufwuchsen, hat es geprägt. Es hat fast jeden Aspekt unseres Lebens geprägt. Das ist also die Idee hinter strukturellen Tiefenereignissen. Und natürlich lässt sie sich auf den 11. September anwenden. Am 11. September waren Akteure des tiefen Staates beteiligt. Die Beweise dafür, dass ein Al-Qaida-Agent den Anschlag verübt hat, sind minimal. Die Beweise dafür, dass es sich um eine Operation des tiefen Staates der US-Regierung handelte und Verbündeten, ist sehr, sehr stark, ja überwältigend. Dieses Ereignis wurde genutzt, um den globalen Krieg gegen den Terror und die zahlreichen Regimewechselkriege einzuleiten, die wir im internationalen System erlebt haben und die wir bis heute erleben. Es handelt sich also um ein strukturelles, tiefgreifendes Ereignis. Es dient dazu, eine Reihe neuer Kriege zu entfachen oder zu untermauern, in denen es letztlich um die Aufrechterhaltung der amerikanischen Hegemonie geht. Deep State-Akteure sind involviert und betreiben massenhaft Propaganda. Aber auch das Ereignis selbst ist im Wesentlichen ein Propagandaereignis. Es geht darum, wie im Fall des 11. September, die amerikanische Öffentlichkeit zu mobilisieren, um eine riesige Zahl von Kriegen im internationalen System zu unterstützen. Afghanistan, Irak, Syrien, Libyen und so weiter. Und natürlich, der Iran steht immer noch stark im Fadenkreuz. So kann man den 11. September als ein strukturelles Tiefenereignis verstehen. Ich hoffe, ich habe die Grundideen klar genug vermittelt.
Ja, für mich war es wichtig, mich grundsätzlich vorzubereiten oder zu lernen, wie man die Dinge betrachtet, beispielsweise mit diesem Konzept eines strukturellen Tiefenereignisses, mit diesem Konzept der Propaganda. Denn wann immer ich hier mit Leuten zusammensitze, sitze ich mit Ärzten, mit Forschungsexperten, mit Wissenschaftlern, insbesondere aus dem medizinischen Bereich, zusammen. Und als dann Corona ausbrach, betrachteten sie dieses Ereignis aus ihrer Perspektive. Ein Immunologe betrachtet es aus seiner Perspektive. Und wir hatten Leute mit unterschiedlichen Blickwinkeln. Und sie alle betrachten Corona natürlich mit ihrer Expertise, was offensichtlich gut ist. Aber dann wollte ich wissen, jetzt kommt Corona und Sie mit Ihrem Wissen, mit Ihrer Expertise in Sachen Propaganda. Ich weiß nicht, Propaganda ist vielleicht schon das richtige Wort, aber Sie sehen diesen Hype, all diese Bilder und all diese Medien, die die Geschichten verbreiten. Was war Ihre erste Reaktion? Und jetzt 5 Jahre später, was denken Sie heute darüber? Denn in Ihrer Arbeit stand die Frage, Panne oder Verschwörung. Vielleicht können Sie die Frage jetzt beantworten, aber zunächst einmal, was war Ihre erste Reaktion?
Nun, das führt mich zu dem Punkt, den ich angesprochen habe, bevor wir über strukturelle Tiefenereignisse gesprochen haben. Wenn Sie über die Ärzte sprechen, gibt es diese Komponente von Covid-19, bei der die Ärzte und Wissenschaftler, die Sie interviewt haben, sicherlich zustimmen werden, dass dies übertrieben und ungenau ist und so weiter. Ja, es gab also viel Propaganda, aber ich halte es immer für möglich, dass es sich um eine Panikreaktion handelt, bei der man denkt, wir müssen viel Propaganda einsetzen, um die Leute in Alarmbereitschaft zu setzen, denn es ist wirklich bedrohlich. Oder steckt dahinter eine größere Lüge? Handelt es sich um ein strukturelles Tiefenereignis und so weiter? In den frühen Tagen von Covid-19, bevor ich wirklich damit angefangen hatte, also ich meine wirklich früh, da dachte ich, das sieht sehr ähnlich aus wie 9/11. Viele der Merkmale, die wir bei 9/11 und JFK gesehen haben, finden wir auch bei Covid-19. Aber ich war bereit, dieser Versuchung zumindest anfangs bei Covid-19 zu widerstehen. Also zumindest war es sehr offensichtlich, dass sie Propaganda betrieben, die Angst in die Höhe zu treiben, den Leuten Angst vor etwas einzujagen, sie glauben zu lassen, dass da draußen vielleicht etwas wirklich Gefährliches ist und so weiter. Und also wir müssen, denn die Leute sind ja träge, wir müssen ihnen einfach ein bisschen Angst einjagen, um sicherzustellen, dass sie ausreichend geschützt sind. Und das war, glaube ich, schon früh ziemlich deutlich für jemanden, der sich mit Propaganda beschäftigt hat. Man konnte es an der Art der Medienberichterstattung erkennen. Und tatsächlich gab es schon früh im britischen Kontext, ich weiß, dass es in Deutschland Panikpapiere gab, auch eine Veröffentlichung dazu. Aber in Großbritannien, ich glaube, es war im Mai 2020, wurden einige ihrer Ratschläge an die Regierung von einer Gruppe von Verhaltensforschern, die für die Regierung arbeiteten, öffentlich gemacht. Sie sprachen über die Notwendigkeit, die Wahrnehmung von Angst zu stärken und Angst zu schüren und die Medien zu nutzen. Und sie sprachen auch über die Notwendigkeit, Anreizstrategien zu entwickeln und Zwang, um Menschen dazu zu bringen, sich an nicht-pharmazeutische Maßnahmen wie Distanzierung und so weiter zu halten. Und die Medien waren voll von Material von Verhaltensforschern darüber, wie man Menschen manipuliert und ihnen große Angst einjagt. Das war schon früh klar. Ich versuche mich an einige Ausdrücke zu erinnern, die verwendet werden sollten, wie zum Beispiel Oma-Killer. Wenn man sich nicht an die Maskenpflicht hält und so, wird man zum Oma-Killer. Und dann gibt's diese sehr emotionalen, provokativen Plakate des National Health Service mit dem Bild einer alten Dame. Das ist also ziemlich mächtige Propaganda, um die Menschen zu mobilisieren, sich an praktisch alle Einschränkungen zu halten, die im Rahmen des Lockdowns und so weiter verhängt werden. Ich denke, das war übertrieben. Ich war mir dabei Covid-19 schon früh sehr sicher. Es könnte immer noch daran liegen, dass sie wirklich glauben, dass da etwas wirklich gefährlich ist. Und sie glauben einfach nicht, dass die Leute sich ausreichend daran halten werden. Also müssen sie diese Übertreibungen betreiben. Es ist also Propaganda, aber man kann trotzdem argumentieren, dass es angesichts der Umstände einer Gesundheitskrise, eines neuen, wirklich gefährlichen Virus, vielleicht Zeiten gibt, die Propaganda rechtfertigen. Okay, und so weiter. Die andere extreme Komponente, und hier begann es wirklich bei mir zu verfangen, war, als man begann, Wissenschaftler zu zensieren. Und natürlich gab es schon früh, ich meine, in Deutschland gab es Bhakti, Ioannidis in den USA und später im Jahr 2020 Leute wie Jay Bhattacharya und Martin Kulldorff und so weiter. Allesamt sehr prominente Wissenschaftler, einige von ihnen Epidemiologen, und sie widersprachen im Wesentlichen den Aussagen der Regierungen. Aber diese Wissenschaftler wurden sehr schnell verleumdet. Und man konnte sehen, dass YouTube Entscheidungen traf. Zum Beispiel erinnere ich mich, dass eine davon war, alle Interviews mit diesen Leuten von der Plattform zu entfernen. So, das sind also die beiden Seiten von Propaganda. Die eine ist, Menschen Angst zu machen. Und die andere ist, abweichende Meinungen zum Schweigen zu bringen. Man könnte also argumentieren, dass der größere Teil jeder Propagandakampagne darin besteht, Schweigen zu erzeugen und die Menschen daran zu hindern, alternative Narrative zu entwickeln. Aber das war natürlich, wissen Sie, sehr, sehr wichtig. Es war ein großer Weckruf für jeden, der sich mit Propaganda beschäftigt. Denn jetzt zensieren sie tatsächlich Leute. Und es sind nicht nur die üblichen Verdächtigen, Sie wissen schon, verrückte Verschwörungstheoretiker, sondern dies sind allesamt hochrangige Wissenschaftler in Spitzeninstitutionen, die für ihre Karriere offensichtlich große Risiken eingehen.
Morddrohungen.
Wie bitte?
Ja, Morddrohungen. Sie alle erhielten Morddrohungen.
Ja, genau. Ja, also selbst wenn diese Art von Taktik gegen sie selbst eingesetzt wird, wissen wir natürlich nicht genau, wo diese Morddrohungen herkamen. Aber wer weiß letzten Endes, ob es sich hier um ein strukturelles Tiefenereignis handelt, an dem Akteure des Tiefenstaats beteiligt sind. Allein die Tatsache, dass so prominente Leute verleumdet werden. Ich erinnere mich, dass ich mir eine Zeit lang Gedanken darüber gemacht habe. Nun ja, wissen Sie, meine Kollegen und ich untersuchen den Krieg gegen Syrien und Propaganda, die den meisten Menschen egal ist. Und wir sind Sozialwissenschaftler und die Leute können Sozialwissenschaftler leicht abtun. Hier aber haben wir Wissenschaftler aus der Medizin, die sich zu Wort melden. Und letztendlich wird deren Status von einem Großteil der Öffentlichkeit weit mehr respektiert, als es bei den Sozialwissenschaftlern der Fall ist. Also, wow, das ist wirklich ernsthafte Propaganda, dass sie diese Leute zum Schweigen bringen müssen. Und da wird mir klar, dass hier noch etwas anderes im Gange ist, dass es sich nicht um eine einfache medizinische Notlage handelt, auf die die Regierung verzweifelt zu reagieren versucht. Es ist eine sehr koordinierte und gezielte Krise. Und sie versucht, eine fundierte wissenschaftliche Debatte mit Spitzenwissenschaftlern zu diesem Thema zu unterbinden. Da ist also noch etwas anderes im Gange. Und da denke ich, wissen Sie, gegen Ende des Sommers, als ich mit einigen Kollegen in Kontakt stand, sagte ein Epidemiologe, keine Sorge, Sie haben überreagiert. Sobald wir diese erste Phase hinter uns haben, werden Sie die Zahlen und Statistiken sehen und dann wird die Panik vorbei sein. Sie werden erkennen, dass Sie falsch lagen. Und ich höre mir das eine Weile an, bis in den Sommer 2020. Nun ja, vielleicht hat mein Kollege hier recht, dachte ich. Und plötzlich wird ihnen allen klar, dass es ein riesiger Fehler ist. Aber es ging alles weiter. Auch als sich immer mehr Beweise dafür häuften, dass dieses Virus nicht die Form hat, die sie behaupten. Und dann im Herbst 2020 kamen vielmehr weitere Lockdowns. Und ich dachte, das ist keine Reaktion auf eine Gesundheitskrise. Das ist keine übertriebene Vorsichtsmaßnahme mehr. Da ist etwas anderes im Gange. Und da denke ich, wissen Sie, und viele andere Leute haben das auch so betrachtet, das ist ein politisches Ereignis. Es wurde entweder ausgenutzt, also real, oder es wurde im Grunde angestiftet. Es gibt nicht wirklich ein neues, besonders gefährliches Virus. Und die Verbreitung des Virus, sie erwecken nur den Eindruck davon. Und sie tun das im Grunde aus undurchsichtigen Gründen. Und ich glaube, zu diesem Zeitpunkt bewegte ich mich schon weit in die Richtung, ja, es gibt viel Propaganda, aber nein, das ist auch ein strukturelles, tiefgreifendes Ereignis. Das ist eine große Lüge. Das ist eine große Täuschung, die wir bei Covid-19 sehen.
Und gerade sagten Sie aus Gründen, die verborgen sind. Also 5 Jahre später, jetzt im Rückblick, was ist wirklich passiert, wenn es keine Gesundheitskrise war? Und welche Gründe wurden verschwiegen?
Nun, ich denke, in dem Artikel, den ich mit Kevin Ryan über das Verständnis von Covid-19 und 9/11 als strukturelle Tiefenereignisse geschrieben habe, war unser Ausgangspunkt, okay, wenn man sich die Wissenschaft ansieht, und ich weiß, Sie haben viele Wissenschaftler interviewt, und ich werde in diesem Zusammenhang nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es ist sehr, sehr offensichtlich geworden, wenn man sich die Arbeiten beispielsweise von Danny Roncour, Jessica Hockett, John Fentengler, mit Panda und natürlich auch Stefan Homburg hier in Deutschland und so weiter ansieht, sehr offensichtlich, dass die Statistiken kein gefährliches, sich ausbreitendes Virus zeigen. Was sie zeigen, ist ein Anstieg der Todesfälle, zum Beispiel nach den Ausgangssperren und bei der Ausrufung von Ausgangssperren. Es gab also diese ganze Vorstellung von durch die Behandlung verursachten Schäden. Einige Menschen starben durch die eingesetzten Behandlungen. Aber was man bei all dem nicht sieht, um es kurz zu machen, man sieht nicht, wie ein neu auftretendes Virus sich mit sprunghaft ansteigenden Todeszahlen und so weiter ausbreitet. Es ist einfach nichts da. Und dann plötzlich eine staatliche Erklärung und man sieht eine riesige Spitze und so weiter. Und so, diese Statistiken haben einfach keinen Sinn gemacht in Bezug auf diese Behauptung oder die Behauptung, dass es diese riesige Gesundheitskrise gab, an der viele Menschen starben. Ich denke also, die wissenschaftlichen Erkenntnisse wurden immer eindeutiger, dass dem einfach nicht so war. Und ich denke, das ist mittlerweile sehr gut dokumentiert, auch wenn es immer noch ein harter Kampf zu sein scheint, genügend etablierte Wissenschaftler dazu zu bringen, diese grundlegenden Fakten anzuerkennen. Überlassen wir diesen Kampf jedoch Leuten wie Danny Roncour. Er hat meiner Meinung nach sehr gute Arbeit geleistet, was die Veröffentlichung der Informationen für die Öffentlichkeit angeht. Ich denke, was den eigentlichen Grund für diese Krise betrifft, wenn es sich nicht um eine Reaktion auf eine schwere Gesundheitskrise handelte, so haben wir in unserem Artikel drei grundlegende Argumente dargelegt, die wir in der Literatur oder der abweichenden Literatur, wie auch immer man es nennen will, finden können. Ein Argument ist natürlich, dass es sich um ein strukturelles, tiefgreifendes Ereignis handelt. Und es sollte eine ganze Reihe wichtiger struktureller Veränderungen, insbesondere in den westlichen Demokratien, einführen. Dazu gehören die Initiative Build Back Better, das Weltwirtschaftsforum und so weiter. All diese Ideen, die den großen Neustart und die Umstrukturierung unserer Gesellschaft zum Ziel haben. Und gleichzeitig gab es schon zu Beginn von Covid-19 Diskussionen über digitale Zentralbankwährungen, über digitale Ausweise, über eine digitalisierte Gesellschaft und so weiter. Und natürlich ist dies mittlerweile von Dissidenten aus dem gesamten Dissidentenkreis gut dokumentiert. Es handelt sich um konkrete Strategien und Maßnahmen, die sie umzusetzen versuchen, indem sie Covid-19 zu ihrem Vorteil nutzen. Dazu gehörte natürlich der berühmte Klaus Schwab vom Weltwirtschaftsforum, der sein Buch The Great Reset innerhalb weniger Monate nach dem Ausbruch von Covid-19 schrieb. Er spricht davon, dass Covid-19 ein enges Zeitfenster für all diese Veränderungen darstellt. Es gibt also zahlreiche Belege dafür, dass verschiedene politische Akteure und Netzwerke, im Grunde Machtnetzwerke, Covid-19 nutzten, um die Gesellschaft umzustrukturieren. Im Wesentlichen in Richtung stärkerer Kontrolle der Behörden, digitaler Zentralbankwährungen, digitaler Ausweise und so weiter. Ganz zu schweigen von der halbjährlichen Impfung, wie sie ursprünglich geplant war. Natürlich wissen Sie, im Wesentlichen geht es hier um Biosicherheit, darum, die Kontrolle über die Menschen und die Kontrolle über die Gesellschaft zu erlangen. Und ich denke, es gibt zahlreiche Belege dafür, dass dies eine Erklärung dafür ist, warum Covid-19 zu der Gesundheitskrise wurde, die es war. Und dann gibt es, und das passt dazu, Paul Schreyers sehr gute Arbeit zu diesem Thema im Hinblick auf das umfassendere Biosicherheitsregime. In den 1990er Jahren entwickelte sich im Wesentlichen ein Diskurs über die Vorstellung, dass biologische Waffen, seien sie real, künstlich hergestellt oder natürlich vorkommend, eine katastrophale Bedrohung für die menschliche Gesellschaft darstellen. Um diesen schrecklichen Bedrohungen begegnen zu können, braucht man all diese Institutionen und Strukturen, ähnlich wie der Krieg gegen den Terror, der schrecklichen Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus und so weiter begegnet werden sollte. So entstehen diese Monster. Und dann gibt es diese Regime, diese Kontrollstrukturen, die von Sicherheitsregimen darum herum aufgebaut werden, die wie der Great Reset des Weltwirtschaftsforums darauf abzielen, die Kontrolle über die Bevölkerung zu verstärken, Macht zu zentralisieren und zu konzentrieren. Das alles ist offensichtlich ein Gräuel für die Demokratie. Und ich denke, dass vieles davon dazu beiträgt, Covid-19 möglicherweise als strukturelles Tiefenereignis zu erklären und das Warum und die Gründe dafür zu erklären. Ein weiteres Argument, Sie kennen vielleicht Fabio Vigis Arbeit zu diesem Thema. Er und andere haben darauf hingewiesen, dass Covid-19 auch eine wirtschaftliche Dimension hat, dass es im Herbst eine Wirtschaftskrise gab. Im Jahr 2019 kam es zur Krise auf den Repo-Märkten, die eine massive Geldspritze und Geldschöpfung erforderte, um einen katastrophalen Zusammenbruch abzuwenden. Und natürlich lautet das Argument, dass Maßnahmen wie der Lockdown der notwendige Schritt waren, um eine Hyperinflation zu verhindern. Man rettete also die Märkte. Für manche ist das natürlich natürlich abstrakte Ökonomie und ich denke, das grenzt schon an Verschwörungstheorien. Aber wenn man sich die Lage der westlichen Volkswirtschaften und des Finanzsektors in den letzten 20 Jahren ansieht, muss man den Crash von 2007 und die seither stagnierende Finanzwirtschaft betrachten. Und dann kam 2019 eine neue Krise. Man kann also langsam verstehen, wie sinnvoll es sein könnte, Ereignisse und Krisen zu schaffen, um die Krise auf den Finanz- und Repo-Märkten zu bewältigen. Das ist eine weitere Komponente. Und ich denke, dass sich mit der Zeit herausstellen wird, dass dies wahrscheinlich ein Teil der Erklärung für Covid-19 ist. Ich möchte hinzufügen, das möchte ich betonen, und das betonen wir auch in diesem Artikel, die unmittelbaren Ursachen für den 11. September sind ziemlich gut dokumentiert. Wir wissen, dass die Neocons und das Projekt für ein neues amerikanisches Jahrhundert über die Notwendigkeit eines neuen Pearl Harbor sprachen. Wir wissen, dass sie gegen mehrere Länder des internationalen Systems Krieg führen wollten, um den Aufstieg Chinas und Russlands als neue Machtblöcke im 21. Jahrhundert abzuwehren. Wir wussten also, dass es eine klare Begründung gab. Und sie sprachen in den 1990er Jahren völlig offen darüber. Das ist die klare und direkte Erklärung für den 11. September. Es sollte Kriege auslösen. Und das ist ihnen sehr gut gelungen. Es brachte Amerika nach Afghanistan, in den Irak und es wirkt bis heute mit der aktuellen Situation im Iran fort. Das ist also eine klare, gut dokumentierte und fundierte Erklärung. Ich denke, der 11. September spielte auch eine Rolle, weil der Patriot Act eingeführt wurde. Und natürlich gab es auch eine Verbindung zwischen dem 11. September und den Anthrax-Anschlägen, die Graham McQueen dokumentiert hat. Ich denke, es gibt auch Elemente des Versuchs, die Bevölkerung mithilfe dieser großen Schreckgespenster unter Kontrolle zu bringen. Nicht nur islamistischer Terrorismus, sondern auch die Angst vor biologischen Waffen und so weiter. Und der Patriot Act bedeutet dann natürlich die Aussetzung vieler allgemein anerkannter Rechte, Bürgerrechte und so weiter. Dies scheint eine Konsolidierung der politischen Macht in Richtung der Mitte durch den 11. September zu sein. Ich denke, das ist eine sekundäre Erklärung für den 11. September nach dem Beginn von Kriegen. Das alles ist also gut dokumentiert. Bei Covid-19 kommen wir diesem Begriff des strukturellen Tiefschlags näher. Und ich möchte vorsichtig anmerken, dass es wahrscheinlich noch einige Jahre dauern wird, bis mehr Informationen ans Licht kommen und wir mehr Klarheit darüber haben. Ich weiß, dass es einige Leute gibt, die fest entschlossen sind, daran festzuhalten, dass wir genau wissen, wer dahinter steckt, was vor sich ging und so weiter. Sie stellen fest, dass die Leute unterschiedliche Positionen vertreten und so weiter. Ich denke, die Realität ist, dass es bei Covid-19 wahrscheinlich mehrere Akteure gibt, die gemeinsame Interessen verfolgen. Vielleicht von der Finanzindustrie bis hin zum Biosicherheitsindustriekomplex und so weiter und möglicherweise eine Konvergenz dieser Akteure, die sagten, lasst uns dieses Ereignis zu diesem Zeitpunkt schaffen. Und diese haben wahrscheinlich auch eine globale Komponente. Es sind nicht nur Akteure der Vereinigten Staaten oder westlicher Staaten, sondern wahrscheinlich auch eine globale Komponente im Zusammenhang mit Covid-19. Ich denke aber, dass die Unklarheit rein darauf zurückzuführen ist, wie nah wir dem Ereignis noch sind. Zum 11. September verfügen wir über eine viel klarere Datenbasis. Gehen wir zurück zu JFK, da ist alles ziemlich gut dokumentiert, worum es dabei ging, wie ich sagte, zum Beginn des Interviews und so weiter. Aber es braucht Zeit, bis all diese Informationen zusammengetragen sind. Es dauert, bis man mit absoluter Sicherheit sagen kann, was genau es ist und so weiter. Ich denke, das ist bei Covid-19 der Fall. Immerhin besteht heute ein starker, klarer Konsens, zumindest bei den Leuten, die sich damit befassen, dass diese Sache nicht das war, was sie behauptet haben. Es war keine Gesundheitskrise. Es war kein bloßer Murks. Es war keine bloße Überreaktion. Es gab politische Kräfte, die dieses Ereignis vorantrieben, herbeiführten und anstifteten, um verschiedene politische Maßnahmen zu verfolgen, von denen ich einige hier skizziert habe. Das war bei Covid-19 definitiv der Fall. Wo genau diese Macht sitzt und wer die Haupttreiber waren, werden wir im Laufe der Zeit herausfinden müssen.
Das ist ein Punkt, der mir immer wieder begegnet. Wenn ich Ihrem Gedankengang folge, dann wäre da die Frage, wie synchronisiere ich all diese Länder? Immer wenn ich darüber spreche, fragt mich jemand, ja, aber das geht doch nicht. Wie soll das mit all diesen Ländern funktionieren? Das funktioniert nicht. Und wie reagieren Sie darauf?
Nun, ich denke, eines der interessanten Merkmale von Covid-19, wenn wir es mal weiter ein strukturelles Tiefenereignis nennen wollen, ist, dass man von JFK, offensichtlich ein ziemlich internes US-Ereignis, obwohl wahrscheinlich externe Akteure in irgendeiner Form beteiligt waren, und 9/11 ausgeht. Hier sprechen wir über die Domäne der Westmächte, also jeweils eine Operation unter falscher Flagge, um imperiale Kriege zur Aufrechterhaltung der Vorherrschaft zu führen. Aber es ist immer noch weitgehend innerhalb des westlichen Machtblocks angesiedelt. Bei Covid-19, da haben Sie recht, hat es eine globale Dimension. Und das hat einige Leute zu der Annahme veranlasst, dass es tatsächlich eine globale Entität gibt, eine Reihe von Organisationen, die dies orchestrieren und so weiter. Nun, ich schließe das nicht aus. Ich persönlich habe keine Beweise dafür gesehen, dass dies der Fall ist. Was ich sagen würde, und das ist eine Antwort auf Ihre Frage zum Grad der Koordination, ist, dass wenn man sich die Hauptakteure bei der Reaktion auf Covid-19 ansieht, das Weltwirtschaftsforum, die Vereinten Nationen, die Weltgesundheitsorganisation und so weiter, dann gibt es die US-Behörden, die britischen Behörden, die europäischen Behörden, Deutschland und so weiter. Okay, das sind alles Länder, die sozusagen primär innerhalb dessen angesiedelt waren, was Sie als westliches Imperium oder westliche Hegemonie bezeichnen, welche Terminologie auch immer Sie da verwenden möchten. Und wenn Sie sich dann Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation ansehen, sind diese letztlich sehr stark von westlichen Akteuren und westlicher Ideologie durchdrungen. Dasselbe gilt, glaube ich, in sehr großem Maße für die Vereinten Nationen. Zurück zu Syrien und den Chemiewaffen und den Organisationen für das Verbot chemischer Waffen, zu denen ich ausführlich recherchierte und die von den westlichen Mächten vereinnahmt werden. Viele dieser internationalen Organisationen, die maßgeblich zur weltweiten Panik von Covid-19 beigetragen haben, sind tatsächlich mit Machtzentren im Westen verknüpft. Ich denke, wenn es einem Imperium gelungen ist, diese großen Organisationen zu koordinieren, dann sind sie tatsächlich in der Lage, die Alarmglocke zu läuten, Feuer zu rufen, es verbreitet sich ein neues Virus und so weiter. Und sie haben diese Institutionen alle beisammen. Die funktionieren entsprechend ihren Zielen. Und das, denke ich, das erklärt einen Großteil der Koordination. Und ich denke, innerhalb dessen, und das ist ein Vorbehalt, den ich einführen möchte, und es ist eine Anspielung auf diejenigen, die sagen, es gäbe eine globale, wirklich globale Sache, ich denke, dass Kontrolltechnologien, Technokratie, digitale Zentralbankwährungen und so weiter, diese Kontrolltechnologien, die im Westen und innerhalb des westlichen imperialen Blocks agieren, unter dem Deckmantel von Covid-19 vorangetrieben werden sollen. All diese Technologien sind für Länder wie China und wahrscheinlich auch Russland sehr verlockend. Große, mächtige Länder wollen die Kontrolle über ihre Bevölkerung. Es könnte also, und ich spekuliere hier, es könnte ein Element gegeben haben, bei dem man sagen könnte, okay, wir machen mit. Wir haben ein gemeinsames Interesse. Aber das bedeutet nicht unbedingt, dass sie sich abstimmen, als würden wir versuchen, die Weltbevölkerung zu kontrollieren. Und ich denke, das ist eine der Herausforderungen, vor denen wir alle derzeit stehen. Das Verständnis eines recht komplexen globalen Bildes. Wir haben diese Art von Akteuren auf globaler Ebene, seien es Unternehmen oder die globalen Governance-Strukturen, die wir sehen. Aber wir haben auch Länder und Machtblöcke in diesem Rahmen, in denen es zwar manchmal zusammen Arbeit gibt, aber auch Konflikte. Es gibt sehr reale Konflikte im Nahen Osten oder in Westasien. Es gibt sehr reale Konflikte mit dem Iran und so weiter, auch mit der Ukraine. Das sind alles reale Dinge. Ich denke, das Konzept von Konflikt und Kooperation spiegelt vielleicht die Idee wider, dass der Westen diesen und andere Staaten möglicherweise dazu getrieben hat. China machte mit und dachte, okay, wir können kooperieren. Vielleicht können wir davon profitieren. Aber das hört irgendwann auf. Mir ist nicht klar, ob diese Agenden heute so global vorangetrieben werden wie damals. Und wenn doch, könnten sie immer noch von Organisationen vorangetrieben werden, die weiterhin vom Westen vereinnahmt werden. So erkläre ich mir die Koordination. Und auch hier ist die OPCW ein gutes Beispiel, denn jeder, der die Verlautbarungen der Organisationen zum Verbot chemischer Waffen hört, hört im Wesentlichen die US-amerikanische, britische und französische Darstellung. Sie hören nicht die abweichenden Wissenschaftler. Sie hören nicht die Stimmen Chinas, Russlands oder Brasiliens. Ich meine, China ist in der Regel recht höflich und sagt nur, nun, wir müssen angesichts all dessen, was passiert ist, mit den Untersuchungen beginnen und so weiter. Aber alles, was sie hören, ist im Wesentlichen die Stimme der westlichen Mächte durch die OPCW, die eine mit den Vereinten Nationen verbundene, unabhängige Überwachungsorganisation mit Goldstandard sein sollte. Und das ist sie nicht. Sie wird vom Westen in erheblichem Maße vereinnahmt. Daher überrascht es mich nicht, dass dies bei Covid-19 genauso ist. Hier haben sie es mit einer Weltgesundheitsorganisation zu tun. Und nur zur Erinnerung, wer ist der größte Geldgeber der Weltgesundheitsorganisation? Bill und Melinda Gates. Dies hilft ihnen zu verstehen, wie diese Organisationen korrumpiert und manipuliert werden.
Und um auf Corona zurückzukommen, ich denke, wir hatten hier sehr gute Beweise. Vor einem Jahr haben wir hier die kompletten Protokolle des RKI, des Robert-Koch-Instituts, veröffentlicht, das ja die staatliche Behörde ist, wenn es um Krankheiten geht. Dort konnten wir lesen, dass Politiker Dinge vom RKI verlangten, die den Beweisen und den Empfehlungen der Wissenschaftler widersprachen. Im kleinen Maßstab in Deutschland wurde dies also bewiesen. Und dann behaupteten Politiker, sich auf die Wissenschaft zu verlassen oder auf sie zu hören, obwohl sie, bevor sie auf die Wissenschaft hörten, sagten, was die Wissenschaft zu sagen hatte. Das wissen wir jetzt mit Sicherheit. Und in Ihrem Artikel sprechen Sie auch von der Beteiligung tiefgreifender Akteure. Und ich wollte bezüglich Corona auf die Frage eingehen, wie es möglich ist, all das zu synchronisieren. Ein Indiz dafür ist meiner Meinung nach, dass in Deutschland Militärangehörige eingriffen und plötzlich sehr, sehr wichtige Rollen im Kampf gegen ein neues Virus, einen Krieg gegen ein Virus, einen weiteren Krieg übernehmen. Und wir wissen jetzt auch aus den Niederlanden, dass es Aussagen von Beamten gibt, die sagen, wir mussten, ich kann es nicht perfekt zitieren, den Prinzipien, Zielen oder Dingen zustimmen, die die NATO wollte. Viele Leute und auch ich finde es sehr spannend und interessant, sich die Frage zu stellen, war das Militär beteiligt? Trug es die Verantwortung? Wissen wir etwas darüber?
Was the military involved? Was it responsible? Do you have any knowledge about this?
Ja, das ist ein relativ kurzer Abschnitt in dem Artikel, den Kevin und ich geschrieben haben, über Beweise für die Existenz von Deep State-Akteuren. Und ich glaube, in Deutschland wurde ein Mitglied der Bundeswehr im Dezember in eine Art Abteilung versetzt, die sich um Gesundheitsnotfälle und so weiter kümmerte. In den USA wurden einige Sitzungen des Nationalen Sicherheitsrats zum Thema Covid schon sehr früh eingeschränkt. Es gibt also alle Anzeichen dafür, dass es tatsächlich eine militarisierte Reaktion gibt. Und das ist ein undurchsichtiger geheimer Prozess, der im Gange ist. Dasselbe gilt, glaube ich, für viele Debatten über die Schaffung eines, in Anführungsstrichen, Impfstoffes. Diese militärische Komponente, die mit dem militärisch-industriellen Komplex verbunden ist. In Großbritannien gab es zum Beispiel die 77. Brigade, die Online-Kämpfer des britischen Militärs. Und im Grunde, was sie tun, ist, dass sie in die sozialen Medien ausschwärmen und Menschen angreifen, die die Regierung in Frage stellen. Sie wurden schon sehr früh im Zusammenhang mit Covid-19 eingesetzt, um abweichende Stimmen zu unterdrücken. Also ja, ich denke, sie haben viele Beweise. Und ich denke, das Archiv wurde offensichtlich als eine Art politische Dimension gezeigt. Aber ja, man hat diesen Effekt, diese Art von Vorstellung einer militarisierten Reaktion auf eine Gesundheitskrise auf breiter Front mit Covid-19. Und ich denke, das hängt mit der Idee zusammen, über die wir zuvor gesprochen haben, und mit der Frage, wie man dies und das gesamte Biosicherheitsregime bzw. die Biosicherheitsindustrie, den militärisch-industriellen Komplex, den Biosicherheitsindustriekomplex, wie man das erklären kann, den Paul Schreier in seinem Buch dokumentiert hat. Ich denke, wissen Sie, das basiert absolut auf zwei Komponenten. Zum einen auf natürlich vorkommenden Biobedrohungen und zum anderen auf vom Menschen verursachten Biobedrohungen. Und hier gibt es tatsächlich eine Überschneidung mit meiner Arbeit und den chemischen Waffen der OPCW. Es gibt eine riesige Industrie da draußen, von Forschern, Akademikern, von Journalisten, Schriftstellern und so weiter, die dort diese Art von Erzählung über diese großen beängstigenden Bedrohungen, dass es sich nicht um ein natürlich vorkommendes Virus handelt, das uns alle auslöschen wird, wie im Film. Was sind die beiden wichtigen Filme Outbreak und Contagion, diese Hollywood-Filme? Sowas wird hier also propagiert. Oder es sind Uranier mit Atomwaffen. Oder es sind biologische Waffen. Oder es sind chemische Waffen aus Russland und der Ukraine und so weiter. Und der Begriff Biosicherheitsindustriekomplex, der beschreibt das Ausmaß und die Tiefe dieser Aktivitäten. Und das ist tatsächlich relevant. Es geht im Grunde darum, die Gesundheitsgefahr genauso zu behandeln wie eine angebliche Bedrohung durch den Iran, durch Russland, Nordkorea oder China. All das spielt jetzt politisch eine Rolle. Wir sehen das derzeit in der Alltagspolitik, diese Bedrohungserzeugung. Wenn wir Covid-19 also mit diesem umfassenderen Biosicherheitsregime verknüpfen, dann ist es nicht verwunderlich, dass es diese militärische Komponente hat. Denn darum geht es bei der ganzen Sache. Es geht darum, Menschen Angst zu machen und sie durch parallele Ängste zu kontrollieren. Eine Angst vor künstlich hergestellten biologischen Waffen, eine Angst vor chemischen Atomwaffen und eine Angst vor natürlich vorkommenden. Und wenn es gelingt, uns alle und jeden auf der Welt ausreichend vor diesen Schreckgespenstern zu ängstigen, dann hat man viel Macht. Und so wird dieses Spiel im einfachsten Sinne gespielt, denke ich. Wir betreiben eine Politik der Angst. Offensichtlich im Westen, aber auch weltweit. Und es wird versucht, die Menschen zu kontrollieren.
Und es ist schon erstaunlich, dass die meisten Menschen, also mir scheint es zumindest so, die meisten Menschen verstehen oder realisieren nicht, dass es Leute gibt, die ihnen aus politischen Gründen Angst machen wollen. Dass es immer wieder möglich ist, den Menschen Angst vor dem nächsten Terroristen zu machen, vor der nächsten iranischen Atombombe. Es gibt praktisch jedes Jahr, jeden Monat eine neue Bedrohung. Aber die Dynamik dahinter aus einer Metaperspektive betrachtet, ist immer dieselbe. Ihr solltet Angst haben und ich habe die Lösung, damit ihr keine Angst haben müsst. Es scheint sehr schwer zu sein, den Menschen das zu vermitteln, während sie Angst haben, nicht wahr?
Nun, ich denke, in gewisser Weise sind die Menschen sich dessen bewusster als früher. Und um noch einmal auf die Besonderheiten von Covid-19 zurückzukommen, ich denke, man kann argumentieren, dass sie bei Covid-19 etwas über das Ziel hinausgeschossen sind. Sie konnten versuchen, den Menschen Angst vor einem Virus zu machen und so weiter. Aber sie haben die Behauptungen übertrieben. Und dann dachten sie, sie hätten genug Kontrolle über die Informationserlandschaft, um das aufrechtzuerhalten. Aber das war nicht der Fall. Die Menschen protestierten hier in Deutschland auf den Straßen. Wir hatten große Proteste in meinem Berliner Stadtteil. Wir hatten Montagnacht-Proteste. Menschen gingen auf die Straße, missachteten die Ausgangssperre und so weiter. Sie haben also ihre Möglichkeiten überschritten, der Kontrolle, die sie ausüben könnten. Aber ich glaube, auch trotz dieser Art von Angst haben die Menschen mit Covid-19 oder zumindest einige Menschen angefangen zu denken, weißt du was, das Leben ist zu kurz. Selbst wenn das Ding echt ist, gehe ich das Risiko lieber ein. Wissen Sie, ich hätte lieber eine richtige Beerdigung mit meiner Großmutter, bei der wir alle eng beieinander sitzen können. Denn wir werden sowieso alle sterben. Ich denke, das war alles zu weit getrieben. Und die Leute haben dann diese Ermüdungserscheinungen gezeigt. Ich habe keine Lust mehr, Angst zu haben. Aber ich denke, Sie haben absolut recht, wenn Sie sagen, dass viele Menschen immer noch in Angst leben. Doch viele Menschen sind aufgewacht. Sie haben gesehen, wie dies immer wieder passiert. Sie haben den globalen Krieg gegen den Terror miterlebt. Was auch immer Sie über den 11. September denken, Sie können sehen, was derzeit in Syrien passiert, wo Abu Muhammad al-Jolani, der früher bei der HTS, Al-Qaida im Irak und so weiter war, vom US-Außenministerium als Terrorist eingestuft, nun zum neuen Führer Syriens ernannt worden ist. Die Leute beginnen also zu begreifen, dass das alles keinen Sinn mehr ergibt. Die Leute, die uns kontrollieren oder unsere Führer, wenn sie so wollen, sind sehr geschickt darin geworden, uns Angst einzujagen und dann im Grunde die Realität umzukehren, wann immer sie wollen, indem sie ändern, wen wir als Terroristen bezeichnen. Sie manipulieren ganz offensichtlich unsere Ängste. Ich denke, es gibt jetzt ein gewisses Bewusstsein und in gewisser Weise auch eine Erschöpfung, bei der ich einfach nicht mehr mitmachen will. Ich lasse mir einfach keine Angst mehr machen. Und ich weiß, dass viele Menschen immer noch daran hängen, aber ich denke, das ist jetzt größer als je zuvor. Und das zeigt wohl tatsächlich die Grenzen der Propaganda auf. Mit Propaganda kann man sehr weit kommen, aber man hat nie die totale Kontrolle über die Menschen. Man hat nie die totale Kontrolle über die Gedanken der Menschen. Und deshalb üben sie jetzt natürlich auch so viel Druck aus. Und ich glaube, deshalb üben westliche Regierungen derzeit so viel Druck aus, indem sie zum Beispiel Menschen verhaften, die gegen Israel protestieren. Der gesamte Digital Services Act der Europäischen Union versucht, Desinformation, Fake News und so weiter zu verbieten oder illegal zu machen. All diese Zwangsstrategien zeigen nur, wie viel Kontrolle sie letztendlich über die Gedanken vieler Menschen im Westen verloren haben. Ich denke, es sind abnehmende Erträge. Und ich denke, wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, an dem wir uns fragen, wo stehen wir? Wie geht es weiter? Wird es ein neues strukturelles Tiefenereignis geben? Und wenn ja, welches? Darüber könnten wir vielleicht reden. Aber vielleicht gibt es ein Bewusstsein dafür, dass sie selbst bei einem erneuten Großereignis nicht genügend Menschen erreichen werden. Denn die Menschen sind wegen Covid aufgewacht. Es gibt derzeit viele Diskussionen über den 11. September. In Amerika fordern der amtierende Senator Ron Johnson und der ehemalige Kongressabgeordnete Kurt Weldon neue Ermittlungen zu 9/11. Das ist ziemlich bahnbrechend. Tucker Carlson spricht darüber. Er ist einer der einflussreichsten und prominentesten Ex-Journalisten in den USA. Es gibt also eine Art Erwachen in einem großen Teil der Bevölkerung und ich glaube, wir werden nicht so weitermachen in dieser Welt der Angst für immer. Und ich denke, dieses Konstrukt wird zusammenbrechen. Aber es wird einen grundlegenden Bedarf an politischem Wandel geben und uns steht politisch wahrscheinlich ein steiniger Weg bevor, der einige Jahre, vielleicht Jahrzehnte dauern wird, vielleicht auch kürzer. Aber wissen Sie, das hat seine Grenzen und ich glaube, irgendwann wird es ein Ende haben. Ich glaube, ja, die Leute wachen auf.
Ich möchte mit einer Frage zu Corona schließen. Wir haben kurz vor Beginn der Aufzeichnung darüber gesprochen, dass manche Menschen große Hoffnungen hatten, als es zum Beispiel hieß, oh, jetzt ist diese Studie herausgekommen, jeder sollte wissen, dass es gar nicht so schlimm war. Und es gab mehrere Ereignisse, bei denen man normalerweise sagen würde, jetzt ist alles vorbei, weil die propagierte Bedrohung eindeutig nicht besteht. Aber wenn Sie sich das jetzt ansehen und auch mit Ihrem Hintergrund vom 11. September, der Jahrzehnte zurückliegt, wie schätzen Sie die Möglichkeit dafür ein, dass die offizielle Corona-Geschichte für einen Großteil der Gesellschaft entlarvt wird? Glauben Sie, dass das passieren wird? Was ist dafür nötig? Und eine Frage, die Sie nicht beantworten können wahrscheinlich, wie lange wird es dauern?
Gut, ich würde sagen, die Menschen müssen weiter ihre Meinung sagen. Ich weiß, das ist ein abgedroschener Satz, der Macht die Wahrheit sagen. Die Menschen müssen weiterhin sagen, was sie schon seit Jahren sagen. Die Wissenschaftler müssen also weiterhin ihre Meinung sagen und so weiter. Und es braucht Zeit, bis sich das durchsetzt. Und damit das verstanden wird, was Sie ansprechen, braucht es diese Art der Mainstream-Akzeptanz. Und das ist die einfachste Antwort. JFK-Attentat wurde völlig vertuscht. Und Sie haben ja auch davon gesprochen, wie der Begriff Verschwörungstheorie als Waffe eingesetzt wurde. Jahrzehntelang wurde es völlig vertuscht. Doch mittlerweile sind wir an einem Punkt angelangt, an dem die allgemeine Meinung anerkannt wird, dass die offizielle Version nicht stimmt. Viele prominente Personen behaupten, die CIA und andere Akteure seien an den Attentaten beteiligt gewesen. Ich würde sagen, wir stehen am Anfang der allgemeinen Akzeptanz und das nach einer sehr langen Zeit. Und bezüglich des 11. September, denke ich, haben wir diesen Punkt auch erreicht und das ist schneller passiert. Jetzt also Covid-19. Wenn man im Vergleich an den 11. September denkt, dann sind wir jetzt an einem Punkt, an dem mindestens ein Senator über eine neue Untersuchung spricht. Über 20 Jahre nach dem Ereignis ist das also schneller als bei JFK. Und mit Covid-19, wir sind jetzt nur 5 Jahre von diesem Ereignis entfernt. Und es gibt eine bedeutende Bewegung von Andersdenkenden, hauptsächlich aus der Rechten, aber auch ein wenig aus der Linken. Aber diese vertuschenden Entitäten sind immer noch da und drängen immer noch zurück. Ich denke trotzdem, es wird schneller gehen als beim 11. September, wenn wir die Untersuchung dort weitertreiben. Ich denke, es wird schneller gehen mit Covid-19. Vielleicht werden wir in 10 Jahren die Erkenntnis erleben, die wir jetzt mit 9/11 haben. Und um noch einmal auf JFK zurückzukommen, ich denke, in 5, 10 Jahren wird JFK vollständig akzeptiert sein. Es wird für jeden schwer sein, ihn nicht in der breiten Öffentlichkeit anzuerkennen. Es wird sich also ein Konsens darüber herausbilden. Ich denke, es wird schneller gehen und ich denke, es gibt Fortschritte. Das sieht man einfach an der Geschwindigkeit, mit der sich die Dinge entwickeln. Sehen Sie, Covid-19 entwickelte sich viel schneller als der globale Krieg gegen den Terror. Der globale Krieg gegen den Terror hat viele Jahre lang Konflikte im internationalen System ausgelöst und er tut dies im Zusammenhang mit dem Iran wohl immer noch. Doch mit Covid-19 ist dieser Konflikt deutlich aus dem Ruder gelaufen. Die Menschen lassen sich nicht mehr impfen. Wenn sie erneut versuchen, die Menschen einzusperren, werden sie auf großen Widerstand stoßen. Und zwar stärker als beim letzten Mal. Ich denke, das sind alles starke Anzeichen dafür, dass ihre Kontrolle nachlässt. Sie werden sicher nicht verschwinden. Und ich meine, diese Leute, die über uns herrschen und so weiter. Und uns steht ein großer Kampf bevor. Also ich glaube nicht, dass wir bereits auf der Gewinnerseite sind. Aber es wird schneller gehen. Vor allem aber müssen sich die Menschen auf einen langen, langwierigen und anhaltenden Zermürbungskrieg gegen unsere korrupte politische Klasse vorbereiten. Und das ist sie nun einmal. Das liegt auch daran, dass wir ein Problem mit unseren Demokratien haben. Sie sind keine Demokratien. Wir haben ein Problem mit unserer politischen Klasse, weil sie unsere Interessen nicht vertritt. Uns steht also ein großer politischer Kampf bevor. Aber ich denke, die Zeit ist auf unserer Seite. Und wir leben in einer sich verändernden Welt. Die Welt verändert sich. Die Fähigkeiten des Westens, militärisch Macht zu projizieren, ist meiner Meinung nach vorbei. Diese Ära ist vorbei. Wir befinden uns also in einer sich verändernden Welt und das bringt auch Chancen mit sich. Ich denke also, trotz all der Dunkelheit, die es gibt, und ich weiß, dass viele Menschen kampfmüde, vom Schlaganfall erschöpft sind und so weiter, insbesondere durch Covid-19, trotzdem machen wir Fortschritte. Und es ist wichtig, eine Art Kriegermentalität zu entwickeln und zu sagen, okay, lasst uns einfach weitermachen. Es ist ein Zermürbungskrieg, aber wir machen weiter. Und mit der Zeit werden wir die Früchte ernten. Vielleicht ist es uns im Moment noch nicht klar, aber am Ende werden wir es schaffen.
Mit diesen hoffnungsvollen Worten möchte ich schließen. Danke für Ihr Kommen und für all die Einblicke, die Sie uns gegeben haben.
Es ist sehr schön, mit Ihnen zusammen zu sein. Vielen Dank. Und vielen Dank auch für Ihre Arbeit.